HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Schönen guten Abend.
In der digitalen Welt sind Kommunikationsdaten die wichtigste Währung.
Okay. Die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, soll verhindern, dass Firmen mehr Daten über uns sammeln als nötig.
Wenn ich mich google, kriege ich Ekzeme. Denn meine Mutter ist die Mutter aller Probleme.
Ich finde nicht, dass selbst wenn Nutzer irgendwo geklickt haben, ja, ich willige ein, dass es dann okay ist, beispielsweise den kompletten Internet-Traffic eines Smartphones mitzuschneiden, auszuwerten für Werbezwecke.
Okay. Während eines stinknormalen Shop-Besuches werden 120 verschiedene Informationen zum Kaufinteresse ausgewertet. Pro Besucher. Okay. Dann wird durch Cookies und andere ausgeklügelte Identifier geschaut, wo du danach lang surfst.
Wenn wir von jedem Menschen wissen, wo er gerade ist und ob er vielleicht gerne heimlich an Laternen pisst, ob er in seiner Freizeit manchmal Programmierer ist, ob er einen Bart trägt wie sein Vater. Data.
Ursprünglich wurden Cookies erfunden, um Dinge zu erleichtern. Sie ermöglichen, dass sich eine Website merken kann, was du in den Warenkorb gelegt hast. Doch es gibt auch Keime, die sich überall in deinem Körper verbreiten und Krankheiten auslösen. Flash-Cookies oder Tracking-Cookies. Sie werden auf deinem Rechner versteckt und speichern persönliche Informationen über dich. Wo du wohnst, wen du kennst, was du magst, was du kaufst, wie du bezahlst, auf welchen Geräten du surfst, welche Serien du guckst. Einfach alles, was du im Internet machst.
Du kennst mich besser, als ich mich kenne.
Daten sind das Erdöl des 21. Jahrhunderts, wird uns zumindest immer wieder gesagt, weil sie als Rohstoff mindestens genauso wertvoll und begehrt sind. Allerdings gibt es da einen wichtigen Unterschied, denn während die natürlichen Ressourcen der Erde irgendwann erschöpft sind, werden Daten in unserer digitalisierten und vernetzten Welt ständig neu erschaffen. Und zwar von uns allen, ob wir nun wollen oder nicht. Darin kann eine große Chance für die Zukunft liegen. Allerdings nur, wenn diese Datenberge nicht nur bei ein paar großen Unternehmen schlummern und nur die darauf zugreifen können, sondern wenn möglichst viele von diesen Daten profitieren könnten, am Ende vielleicht sogar wir selbst. So lesen wir das in einem neuen Buch, das gerade erschienen ist. Mit den Autoren rede ich nachher auch. Denn die meinen, Daten haben einen gewaltigen Nutzen für die Gesellschaft, wenn sie nur richtig verwendet werden. Deswegen sei es an der Zeit, nicht nur an Datenschutz zu denken, sondern auch an eine neue Form der Datennutzung. Jetzt verdienen aber ein paar sehr große Konzerne genau mit diesen Datenmengen sehr viel Geld und haben wahrscheinlich gar kein Interesse daran, irgendetwas zu ändern. Und überhaupt, warum soll ich überall und jederzeit von mir Daten preisgeben? Die kann ich doch einfach für mich behalten. Privat war gestern. Wem gehören unsere Daten? Das fragen wir heute in HR2 Kultur, der Tag. Dabei ist es ja ganz schick zu wissen, wer da eigentlich was über uns sammelt und aus welchem Grund. Also mal abgesehen vom Geldverdienen. Obwohl, vielleicht ist das ja schon die Hauptmotivation. Unser Wirtschaftsreporter Andreas Heigen liefert einen Überblick.
Egal, ob man online nach einer Reise, einem Rasenmäher oder Klamotten sucht, es dauert nicht lange, da bekommt man auf einer ganz anderen Website zum Beispiel plötzlich Fashion-Werbung angezeigt. Was den Nutzern zunächst relativ harmlos erscheinen mag, ist ein Ergebnis einer riesigen, detaillierten Datensammlung über uns Internetnutzer. Und es geht noch mehr. Das Ganze ist ein gigantisches Milliardengeschäft für die Firmen.
Wenn im Internet irgendetwas umsonst angeboten wird, kann man sicher sein, dass im Gegenzug dafür personenbezogene Daten gespeichert werden und danach dann auch ausgewertet werden. Also das ist das Geschäftsmodell.
Man bekommt also eine kostenfreie Dienstleistung und bezahlt damit mit seinen Daten. Ein zweischneidiges Schwert also, sagt Alexander Rossnagel, Rechtswissenschaftler mit Schwerpunkt Datenschutz. Zu den Datensammlern gehören viele Namen. Auch die großen. Google, Facebook, Amazon, Microsoft und Apple. Auch Internetprovider, Onlinehändler, Anbieter von Dienstleistungen und sogenannte Datenhändler verfolgen unsere virtuellen Schritte.
Sie nutzen die Daten für personalisierte Werbung aus, beispielsweise Facebook erkennt, wer jetzt gerade auf seinen Seiten ist, gibt es den Werbekunden bekannt und dann ersteigern diese Werbekunden jetzt einen Werbeplatz. Läuft alles automatisiert, alles in Zehntelsekunden Schnelle. Und dann wird eine Werbung geschaltet, die genau zu dem Profil des Kunden passt.
Google und Facebook zum Beispiel setzen so jedes Jahr Milliarden um. Dabei dürfte vielen Nutzern gar nicht klar sein, was alles über sie gespeichert wird. Unsere persönlichen und damit sensiblen Daten geben wir zum Beispiel schon mal freiwillig bei der Registrierung auf einer Internetseite an. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummern. Doch die Unternehmen dokumentieren noch mehr. Zum Beispiel auf welchen Seiten, wann und wie lange wir surfen. Und welche Inhalte wir im Netz kommunizieren und angucken. Es entstehen detaillierte persönliche Profile.
Was die vor allem interessiert, sind solche Auskünfte wie, welche Vorlieben hat der Nutzer, welche Interessen hat der Nutzer, welche Gewohnheiten hat er, welche Kontakte hat er, an welchen Orten nutzt er das Internet, welche Bewegungen nimmt er vor, also wo ist der Weg zur Arbeit, wo ist der Weg dann zu Freizeitvergnügen und Ähnliches.
Erklärt Professor Rossnagel, der auch Sprecher des Forums Privatheit ist. Dieses Forum forscht zum Thema selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt. Unter anderem initiiert vom Bundesbildungsministerium. Die Nutzerprofile sind bares Geld wert. Ein Kurzprofil etwa über einen Konsumenten im ländlichen Raum, der viel online kauft, oder über einen Käufer, der sich für Luxusgüter interessiert, würde circa 1 bis 2 Euro kosten. Ein detailliertes Profil, zum Beispiel über einen Arzt, der eine neue Praxis eröffnet hat und nun medizinische Ausrüstung kaufen muss und Versicherungen abschließen muss, koste hingegen schon 20 Euro, schildert der Experte. Profile dieser Art existieren en masse.
Datenhändler wie zum Beispiel das Bertelsmann-Unternehmen AZ Direkt hat etwa 70 Millionen Konsumenten und für jeden einzelnen ein Profil mit 600 Merkmalen. Oder wenn Sie Clearview nehmen, polnisches Startup, was Gesichtserkennung anbietet, die behaupten, sie haben Gesichter von 800 Millionen Menschen, die dann durch ihre Gesichtserkennungssoftware abgeglichen werden können.
Grundsätzlich gibt es 2 Geschäftsmodelle der unterschiedlichen Datensammler. Einmal werden Datenpakete weiterverkauft, zum Beispiel an Versicherungen, und zum anderen nutzen Dienste wie Google, Facebook oder Amazon ihre Daten selbst, um anderen Firmen eben gezielte Werbung anzubieten. Darüber hinaus werden die Daten aber auch genutzt, um Online-Angebote und die Kundenbindung zu verbessern.
Da haben wir es wieder. Ein paar große Unternehmen sammeln alle möglichen Daten über uns und wissen vielleicht schon, was wir wollen, bevor wir es überhaupt selbst ahnen. Da ist eine exklusive Gruppe von mächtigen Firmen entstanden, die zusammengenommen das Monopol auf all diese Daten haben. Wie wär's denn, wenn es eben nicht nur diese 3, 4 Unternehmen in den USA gäbe, sondern wenn es uns gelingen würde, diese Daten allen zur Verfügung zu stellen? Dann wäre die Macht von Facebook, Amazon und wie sie alle heißen, vielleicht schnell dahin. Wie das gehen könnte, wird in einem neuen Buch durchgespielt, das heute erscheint. Es heißt Macht Maschinen, warum Datenmonopole unsere Zukunft gefährden und wie wir sie brechen. Geschrieben hat es unter anderem Thomas Ramge. Er ist Fachautor für Technologiethemen und erforscht auch am Center for Advanced Internet Studies. Das ist ein landeseigenes Forschungsinstitut in Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie schlagen in Ihrem Buch vor, dass diese vielen Daten, die Facebook und Co. über uns haben, einfach allen zugänglich gemacht werden sollen, die damit arbeiten möchten. Soll das heißen, Sie und ich hätten da am Ende auch einen Zugang?
Nein, natürlich nicht, beziehungsweise, naja, kommt drauf an.
Also
in dem Beitrag, der, den Sie eben gespielt haben, da war ja ganz klar, dass es um personenbezogene Daten geht, die dann unter Umständen auch mit personenbezogenen Merkmalen an andere verkauft werden dürfen. Das ist nicht so ganz unser Ansatz. Bei uns geht es darum, dass die Firmen, die heute wertvolle Daten exklusiv nutzen, personenbezogene, aber auch nicht personenbezogene Daten, also Sachdaten, Zugang zu ihren riesigen Datenschätzen eröffnen müssen, aber natürlich nicht dabei gleichzeitig irgendwie die Privatsphäre insgesamt noch stärker gefährden, indem man irgendwie personenbezogene Daten einfach so weiterreicht an jeden, der das haben möchte, sondern natürlich schon streng reguliert. Worum es uns geht, ist zu sagen, wir erkennen zurzeit heute auf nahezu allen digitalen Märkten extreme Konzentrationsbewegungen hin zu wenigen supermächtigen Firmen, im Fachjargon auch Superstar-Firmen genannt. Ne? Die üblichen Verdächtigen gehören dazu, Microsoft, Apple, Google, Facebook, aber auch mittlerweile Netflix. Und da sind wir der Meinung, dass diese Unternehmen einen Teil oder einen größeren Teil ihrer Daten anderen zugänglich machen müssen, immer da, wo im Grunde Wettbewerb nicht mehr bestehen kann, weil nur diese Firmen über die wertvollen Daten verfügen. Aber natürlich müssen diese Daten dann von personenbezogenen Merkmalen befreit sein, das heißt anonymisiert oder pseudonymisiert.
Aber geht das überhaupt? Weil gerade das ist ja das Geschäftsmodell von Facebook und Co., wenn wir mal dabei bleiben, dass sie sehr genau wissen, was ich jetzt als Dirk Wagner möglicherweise gerne mag. Also das ist ja automatisch personenbezogen. Kann man das trennen?
Das kann man trennen, und zwar öfter, als man denkt. Weil, ne, auf den ersten Blick haben Sie natürlich völlig recht. Man denkt sich, huch, was soll man denn mit Daten anfangen, die nicht auf eine Person bezogen sind? Aber wenn man tiefer in die Technologie reinguckt, dann ist man überrascht, wie viel man mit pseudonymisierten Daten erreichen kann, machen kann. Also Daten, wo man jetzt nicht weiß, wer die Person ist, sondern die Daten nur einer Nummer zugeordnet sind.
Ja, geben Sie mal ein Beispiel.
In der Medizin ist das sehr, sehr wertvoll, nicht? Also, und in der Medizin geschieht das auch, dass man sagt, ne, wenn ich Patientendaten habe, dann muss ich natürlich eigentlich nicht wissen, wie die Person heißt oder wie sie ist. Ich brauche nur die Merkmale, um basierend auf vielen dieser pseudonymisierten Patientendaten dann besser Medikamente entwickeln zu können oder Behandlungsmöglichkeiten entwickeln zu können oder auch Impfstoffe entwickeln zu können. Und in der medizinischen Forschung ist das Teilen von Daten, das Zugänglichmachen von wertvollen Daten auch deutlich üblicher. Aber im ökonomischen Kontext funktioniert das auch zum Beispiel nicht beim autonomen Fahren. Da ist zurzeit eine Tochterfirma von Google absolut führend, Waymo. Und man muss ja nicht, um einen Autopiloten trainieren zu können, ein großer deutscher Mittelständler oder ein deutscher Automobilhersteller, braucht man ja nicht wissen, wer fährt. Man braucht nur zu wissen, wann das Auto in welcher Situation wie bremst. Und wenn diese Daten geteilt werden, dann können damit auch andere Unternehmen völlig unabhängig von der Person wertvolle Erkenntnisse ziehen.
Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Was hätte denn zum Beispiel ein kleines Unternehmen aus Hessen davon, wenn die auf einmal auf so einen Datenpool zugreifen könnten?
Also Sie könnten zum Beispiel Empfehlungsalgorithmen so trainieren, dass plötzlich, ne, die Empfehlungen in einem hessischen Online-Shop ähnlich gut werden wie die in einem amerikanischen, in einem großen amerikanischen. Mhm. Weil man denkt, das funktioniert nur, wenn das personalisiert ist. Die Personalisierung kann dann dieser Shop im Zweifelsfall in seiner Kundschaft irgendwann oben drauf packen. Aber dem Unternehmen fehlen überhaupt erstmal die Daten, um eine saubere Empfehlungslogik in seinen Shop reinzubauen. Bei Ihnen in Hessen gibt es viele intelligente und gute aufstrebende Fintech-Unternehmen. Auch da würde oft das Teilen von Empfehlungsthematiken, Daten zur Auswertung von Börsenanalytik kleinen Unternehmen große Vorteile verschaffen, sodass sie überhaupt erst wieder konkurrenzfähig werden.
Und da merken wir auch schon, worauf Sie hinaus wollen. Also Sie möchten ja, dass da wieder so eine Art Wettbewerbsgleichheit herrscht, damit gerade auch Firmen aus Europa eine Chance haben gegen die großen Firmen in China oder vor allem den USA, die eben solche Datenpools erstellen, was eine kleine Firma gar nicht kann. Aber da bin ich genau bei meinem Punkt, den ich nicht ganz verstehe. Welches Interesse sollten denn Google, Facebook, Amazon und so weiter haben, diese Daten einfach freiwillig zu teilen, die sie mit großem Aufwand erhoben haben? Denn genau das ist ja ihr Geschäft, dass sie diese Daten weiter verkaufen.
Wie kommen Sie darauf, dass Sie die freiwillig teilen?
Nein, das frage ich Sie ja.
Nein, das wissen Sie nicht. Also selbstverständlich muss der Gesetzgeber Sie dazu zwingen, und in diesem Fall der europäische Gesetzgeber. Und das ist ganz einfach. Und das hört sich so an, als ob das irgendwie eine komische, seltsame Idee ist von so zwei komischen Forschern, die sagen, wie kommt der Google dazu, meine Daten zu zeigen? Ganz einfach, indem ich zu Google sage, liebes Google, liebes Facebook, liebes Apple, liebes Amazon, ihr dürft auf dem europäischen Markt nicht mehr teilhaben, auf dem europäischen Binnenmarkt, wenn ihr nicht eure Daten teilt. Und jetzt denkt man auch so, das wird wahnsinnig schwierig. Aber nein, es ist überhaupt nicht schwierig. Bei der Datenschutzgrundverordnung machen wir genau das. Wir zwingen große amerikanische Unternehmen, nach europäischer Regulierung bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu erfüllen. Wenn sie das nicht tun, werden sie entweder bestraft oder sie werden aus dem europäischen Markt ausgeschlossen. Und alle großen amerikanischen Unternehmen und im Übrigen auch die chinesischen sagen, selbstverständlich halten wir uns an europäischen europäische Datenregulierung. Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Mhm. Und genauso könnte man es machen mit der Regulierung der Zugangsrechte zu Daten. Wer bei dem europäischen Datensharing-Modell nicht mitmacht, wer nicht bereit ist, seine Daten mit Wettbewerbern zu teilen, und übrigens nicht nur mit Wettbewerbern, sondern mit allen, die den Fortschritt, die Innovation voranbringen können. Dazu gehören auch Forschungsinstitute, dazu gehören unter Umständen auch Non-Profit-Organisationen, dazu gehören unter Umständen wahnsinnig clevere Einzelpersonen.
Die werden dann draußen.
Nein, die dürfen selbstverständlich auch Zugang machen, sofern die Daten, die sie teilen, denn die müssen die natürlich auch teilen.
Ja, da sind wir bei dem
Im Kern, was wir wollen, ne, ist einen großen Datenpool schaffen unter den Bedingungen des Datenschutzes, der es überhaupt wieder ermöglicht, fairen Wettbewerb auf digitalen Märkten zu ermöglichen. Und genau da haben wir ein Problem. Datenmonopole sind schlecht für Innovation. Warum? Innovation entsteht durch fairen Wettbewerb. Und wir haben in vielen.
Und den möchten Sie wieder schaffen. Das haben wir verstanden. Herr Ramge, ich muss leider da mal etwas brutal reingrätschen, weil wir natürlich noch ein bisschen genauer auf die Frage des Datenschutzes schauen wollen. Wir merken auch, wie engagiert Sie sind bei dem, was Sie da vorschlagen. Dankeschön für das Gespräch. Thomas Range, der gerade ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Macht Maschinen, ist heute erschienen. Und Sie merken schon, dass er da eine neue Idee formuliert, nämlich wie wir einen neuen Umgang finden können mit den Daten, die bei großen Internetunternehmen oder sozialen Netzwerken anfallen. Was das für den Datenschutz bedeutet, wie gesagt, kommen wir gleich noch zu. Jetzt wird uns das ja immer als tolle Sache verkauft, wenn digitale Assistenten uns durch den Alltag helfen, auf unsere Sprache reagieren und uns mit Informationen versorgen, von denen wir noch gar nicht gewusst haben, dass sie uns interessieren könnten. Das spielt auch Marc-Uwe Kling durch in seinem Roman Quality Land. Da hat die Hauptfigur namens Peter Arbeitsloser einen persönlichen digitalen Assistenten, der auf den Namen Niemand hört und der mehr über Peter weiß als er selbst.
Peter Arbeitsloser hat genug. Niemand, sagt er. Ja, Peter, fragt Niemand. Ich habe keinen Appetit mehr. Okay, sagt Niemand. Niemand ist Peters persönlicher digitaler Assistent. Peter selbst hat diesen Namen gewählt, denn er hat oft das Gefühl, dass niemand für ihn da ist. Niemand hilft ihm, niemand hört ihm zu, niemand spricht mit ihm, niemand beobachtet ihn, niemand trifft für ihn Entscheidungen. Peter bildet sich sogar ein, dass niemand ihn mag. Peter ist ein Winner, denn niemand ist ein Win-Assistent. Win, ein Kürzel für What I Need, war ursprünglich mal eine Suchmaschine, in die man umständlich per Sprachbefehl, davor sogar noch per Tastatur, seine Fragen eingeben musste. Im Herzen ist Win immer noch eine Suchmaschine, aber man braucht keine Fragen mehr zu stellen. Win weiß, was man wissen will. Peter muss sich nicht die Mühe machen, relevante Informationen zu finden. Die relevanten Informationen machen sich die Mühe, Peter zu finden. Niemand hat das Restaurant, in dem Peter mit seinen Freunden sitzt, nach den errechneten Vorlieben von Peter und seinen Freunden ausgesucht. Niemand hat auch gleich den passenden Burger für Peter bestellt. Die besten Recycling-Fleischburger von Quality City steht auf den Servietten. Es hat Peter trotzdem nicht geschmeckt. Vielleicht liegt es daran, dass das Restaurant nicht nur zu Peters Geschmack, sondern auch zu seinem Kontostand hatte passen müssen.
Später noch mehr aus dem Quality Land von Marc-Uwe Kling, übrigens gelesen vom Autor selbst. Diese Passage stammt aus dem Hörbuch. Privat war gestern. Wem gehören unsere Daten? Das fragen wir heute in HR2 Kultur der Tag. Eine Antwort auf die Frage könnte lauten, unsere Daten gehören uns allen, immer und zu jeder Zeit. Wir wollen das mal auf die Spitze treiben, besser gesagt unser Reporter Tobias Klein, denn was würde passieren, wenn wir unsere Daten, auch die persönlichsten Informationen, einfach allen zur Verfügung stellen, die damit was anfangen wollen? Wie würde ein ganz normaler Tag in unserem Leben aussehen?
Dass mich mein Wecker morgens mit so einem schrillen Weckton aus dem Schlaf reißt, diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Nein, jetzt wache ich morgens mit leiser Musik auf und das Licht im Schlafzimmer wird gleichmäßig ganz langsam immer heller. Ein Schlaflabor hat mein Schlafverhalten analysiert. Aus den Daten hat mir ein darauf spezialisiertes Unternehmen dieses Weckritual erstellt und es funktioniert prima. Ich bin morgens viel fitter und fühle mich viel vitaler als früher. Dazu trägt auch der leckere Espresso bei, den mir die Maschine in der Küche automatisch rauslässt, gleich nach dem Duschen. Sehr lecker. Da nehme ich doch noch einen.
Ausgabe verweigert. Wollen Sie trotzdem fortfahren?
Nein, lieber nicht. Mein Ernährungsberater erlaubt mir 2 Tassen Espresso am Tag, einen morgens, einen nach dem Mittagessen und den 2. hebe ich mir lieber auf. Und meine Kaffeemaschine ist sowieso eine Petze, die behält die Daten nicht für sich und mein Ernährungsberater weiß sofort, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Oh, eine Nachricht von Sören. Er hat den Job nicht bekommen. Seine politische Einstellung passt dem Arbeitgeber nicht. Er hat vor 3 Jahren mal eine kritische Äußerung bei Facebook gepostet. Das hängt ihm immer noch nach und in den großen Datenbanken geht nichts verloren. Es wird Zeit, dass die Politik endlich mal was gegen diese Diskriminierung tut. Da muss sich wirklich noch einiges ändern. Neulich wurde eine Freundin in einem Restaurant nicht bedient, weil der Inhaber etwas gegen ihre sexuelle Orientierung hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Aber sie hat das öffentlich gemacht und er hat einen regelrechten Shitstorm geerntet. Viele haben sein Restaurant boykottiert und dann hat er sich entschuldigen müssen. Zum Glück kommt sowas nur noch selten vor. Seitdem alle Daten für alle zugänglich sind, ist die Gesellschaft tatsächlich viel toleranter geworden. Aber auch da gibt es noch Luft nach oben. So, dann fahre ich mal auf die Arbeit, mit dem Fahrrad natürlich. Meine Krankenkasse hat mir neulich mitgeteilt, dass ich mehr Sport machen muss. Ansonsten würden sie den Beitrag erhöhen. Immerhin kriege ich am Jahresende einen Zuschuss für das Fahrrad. Na gut, nur wenn ich auch eine bestimmte Anzahl an Kilometern gefahren bin, aber das wird schon klappen. Auf der Arbeit muss ich mich heute ranhalten. Ich habe die letzten Tage etwas getrödelt und außerdem das ein oder andere Private erledigt. Das ist natürlich alles dokumentiert und mein Arbeitgeber hat mir mitgeteilt, dass ich noch 1 Stunde nacharbeiten muss. Ja, das stört mich schon manchmal, dass ich so kontrolliert werde. Aber es zeigt Wirkung. Ich bin oft fokussierter als früher. Aber manchmal sehne ich mich einfach danach, alles mal ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und nicht immer das Gefühl zu haben, dass mich jemand beobachtet. Mein Mittagessen nehme ich in der Kantine ein. Ich muss mich am Tisch einfach nur mit meinem Smartphone anmelden und schon bringt mir ein Kellner das Essen. Mein Essen, das mir mein Ernährungsberater zusammengestellt hat. Alle meine Gesundheitswerte fließen in die Berechnungen ein und ich muss sagen, ich habe mittlerweile mein Idealgewicht. Perfekt. Ein Kollege erzählt mir, dass er viel lieber ein Steak gegessen hätte, aber das lässt sein ökologischer Fußabdruck in diesem Monat nicht mehr zu. Er hat sein CO2-Kontingent fast aufgebraucht und er will keine zusätzliche Steuer bezahlen müssen. Der Nachmittag geht dann ziemlich schnell rum und ich muss mich nach der Arbeit noch auf einen Banktermin vorbereiten. Ich brauche einen Kredit und weiß, dass meine Scoring-Werte nicht die besten sind. Das liegt allerdings nicht an mir, sondern an meinen Nachbarn. Die haben wohl ein paar Raten nicht bedienen können und ziehen jetzt das gesamte Wohngebiet im Score herunter. Der Bankberater sagt mir, dass er mir den Kredit geben kann, aber leider nur zu ziemlich schlechten Bedingungen. Ich lehne ab und verlasse die Bank. Ich brauche jetzt einen Drink. Die Bedienung in der Bar sieht mich fragend an, als sie mir den Drink hinstellt. Die Statistik hat ihr längst verraten, dass ich eigentlich nur am Wochenende Alkohol trinke. Ich zucke mit den Schultern und bestelle gleich noch einen, wohlwissend, dass ich am nächsten Tag Post von meiner Krankenkasse und von meinem Arzt haben werde. Aber das ist mir heute egal.
Wohlgemerkt, das ist jetzt ein ausgedachtes Szenario gewesen, aber vielleicht ja schon irgendwann Realität. Viktor Meyer-Schönberger ist Professor für Internetregulierung an der Universität von Oxford. Außerdem berät er im Deutschen Digitalrat die Bundesregierung beim Thema Datenschutz. Und er hat dieses Buch Machtmaschinen mitgeschrieben, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie plädieren in diesem Buch ja nicht dafür, dass wir alle persönlichen Daten einfach so freigeben, sondern dass es immer um anonymisierte Daten geht, mit denen dann Firmen arbeiten können, auch diejenigen, die selber solche Daten gar nicht erheben können. Aber gerade auch vor dem Hintergrund dieses Szenarios, was wir gerade durchgespielt haben, wäre das nicht doch der Traum schlechthin für jede Firma, dass sie eben doch alles über den Einzelnen weiß?
Ja, das wäre der Traum jedes Unternehmens, insbesondere aber vor allem der großen Online-Plattformen in Amerika. Und sie sind schon auf einem guten Weg dorthin. Denn die Realität ist, dass viele von uns, ich eingeschlossen, sehr oft okay klicke, weil ich eine Dienstleistung haben will, weil ich ein Produkt online bestellen will und dann gar nicht die Chance habe, auszuwählen, welche Daten ich dafür preisgebe, sondern einfach akzeptieren muss, was auch immer die Datenschutzbedingungen sind, die die Online-Plattform mir vorgibt. Und das führt zu einer informationellen Machtkonzentration bei diesen Online-Plattformen, die nicht nur wirtschaftlich, sondern gesellschaftlich hochproblematisch ist.
Und die möchten Sie ja auflösen, weil Sie sagen, dann haben wir viele kleine Firmen, die auch mit diesen Daten arbeiten können. Aber wer sagt mir denn, dass die besser auf meinen Datenschutz Rücksicht nehmen? Die können doch genau die gleichen Fehler machen.
Die können die gleichen Fehler machen, aber was wir vorschlagen, ist ja, dass nur die Sachdaten und die entpersonalisierten, nicht personenbezogenen Daten weitergegeben werden. Und das führt dazu, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa, die viele gute Ideen haben, endlich auch die Daten haben, um diese Ideen umzusetzen. 85% aller Daten, die in Europa gesammelt werden, werden nicht ein einziges Mal verwendet. Das ist nicht nur ineffizient, das ist auch nicht nachhaltig. Das ist energie- und ressourcenvernichtend. Wir geben viel Geld aus und viel Einsatz wird verwendet, um Daten zu sammeln, die dann im Keller gebunkert werden. Und gleichzeitig verwendet Google und Facebook die Daten, so wie sie es in ihrem Szenario dargestellt haben, für vielerlei Dinge. Das führt dazu, dass die europäische Wirtschaft nicht mehr innovativ sein kann und wir alle von den amerikanischen Plattformen abhängig werden. Das kann nicht die Zukunft sein.
Welche Daten das sind, das haben wir vorhin auch schon kurz gehört. Also Mobilitätsdaten zum Beispiel, die werden auch bei Flügen von Flugzeugen erhoben und das wertet dann keiner aus. Also Sie zeigen das in Ihrem Buch ja auch, dass da so ein ganz großer Datenberg brach liegt, also jenseits dessen, was die großen Unternehmen sammeln. Und auch das Thema Datenschutz nimmt ja großen Raum ein bei Ihnen. Da sehen Sie vor allem diese europäische Datenschutzgrundverordnung kritisch, die ja dazu geführt hat, dass wir auf jeder Internetseite erstmal zig Häkchen machen müssen, um den Datenschutz einzustellen. Was ist denn so schlimm daran?
Nun, die Datenschutzgrundverordnung soll Vertrauen schaffen. Vertrauen in die verantwortungsvolle Nutzung der Daten. Aber sie macht in Wahrheit genau das Gegenteil. Sie fordert uns auf, immer wieder okay zu klicken und gleichzeitig lastet sie uns, die Betroffenen, die Bürgerinnen und Bürger, lastet sie uns die gesamte Verantwortung auf. Wir müssen entscheiden, ob wir okay klicken oder nicht. Und die großen Unternehmen, die Online-Plattformen machen das Geld. Das ist nirgends sonst so der Fall. Denken Sie an die Lebensmittelversorgung. Wenn Sie in ein Lebensmittelgeschäft gehen, dann haben Sie auch nicht das Chemielabor mit, um zu prüfen, ob die Lebensmittel dort genießbar sind oder nicht. Sondern Sie verlassen sich darauf, dass es eine entsprechende Kontrolle gibt, dass es Regulierung gibt. Und Sie verlassen sich darauf, dass die Einzelhändler und der Lebensmitteldiscounter auch entsprechend haftet dafür, einstehen muss. Und das brauchen wir im Bereich des Datenschutzes auch. Wenn die großen Online-Plattformen unsere Daten verwenden und wir Schaden nehmen, dann müssen sie dafür haften. Es kann nicht sein, dass wir die Verantwortung übernehmen und die den Profit machen.
Sie plädieren also durchaus für mehr Regulierung, wenn ich Sie richtig verstehe.
Absolut. Wir plädieren dafür, dass die informationelle Machtungleichheit ausgeglichen wird. Und zwar nicht, indem wir alle ignorant und dumm werden, nicht indem wir die Daten nicht nutzen, um für die Gesellschaft Einsichten zu gewinnen, für uns selbst auch Einsichten zu gewinnen, sondern indem wir diese Machtkonzentration bei den großen amerikanischen Plattformen auflösen und in Wirklichkeit auch denen die Verantwortung zumessen für die Verwendung und die Nutzung der Daten.
So sieht das Viktor Meyer-Schönberger, Professor für Internetregulierung an der Universität von Oxford. Haben Sie besten Dank. Und wir unternehmen wieder einen Ausflug in das Quality Land, so nennt der Kabarettist Marc-Uwe Kling diese schöne neue Welt in seinem Roman. Dort kann sich der Protagonist Peter Arbeitsloser auf seinen persönlichen digitalen Assistenten voll verlassen, auf niemand, so heißt dieser Assistent, also zumindest kann er sich in fast allen Lebenslagen darauf verlassen.
Peter mag seine Freunde. Niemand hat sie für ihn gefunden. Aber manchmal, er weiß nicht warum, da kriegt er einfach schlechte Laune, wenn er mit ihnen abhängt. Peter schiebt den Teller, auf dem noch mehr als die Hälfte seines Recycling-Burgers liegt, zur Seite und zieht seine Jacke an. Niemand bestellt die Rechnung. Sie kommt sofort. Der Kellner ist wie in den meisten Restaurants ein Mensch und kein Androide. Maschinen können heute so vieles, aber sie bekommen es immer noch nicht hin, eine volle Tasse von A nach B zu tragen, ohne zu kleckern. Im Übrigen sind Menschen billiger. Sie haben keine Anschaffungs- und Wartungskosten. Und in der Gastronomiebranche auch keine Lohnkosten. Sie arbeiten für Trinkgeld. Androiden kriegt man nicht für Trinkgeld. Wie möchten Sie zahlen? Fragt der Kellner. Touchkiss, sagt Peter. Sehr gerne, sagt der Kellner, wischt auf seinem Quality Pad herum und Peters Quality Pad vibriert. Seit seiner Einführung hat sich Touchkiss als Zahlungsmittel rasend schnell durchgesetzt. Forscher von Quality Corp, dem Konzern, der dein Leben besser macht, haben herausgefunden, dass die Lippen viel fälschungssicherer sind als der Fingerabdruck. Kritiker behaupten allerdings, dass es darum gar nicht gehe, sondern dass Quality Corp nur eine noch höhere emotionale Bindung der Kunden an ihre Produkte erreichen wolle. Falls das tatsächlich das Ziel gewesen sein sollte, hat es zumindest bei Peter nicht funktioniert. Leidenschaftslos drückt er einen Kuss auf sein Quality Pad. Durch einen zweiten Kuss gibt er die üblichen 32% Trinkgeld. Nach 8-sekündiger Untätigkeit schaltet das Quality Pad auf Standby und das Display wird schwarz.
Bezahlen mit einem Kuss. Daran merken wir schon, dass dieses Buch in einem Universum vor der Corona-Pandemie spielt. Privat war gestern. Wem gehören unsere Daten? Der Tag in HR2 Kultur. Eigentlich gehören unsere Daten zunächst mal uns, denn wir generieren sie ja nun mal. Und wir sollten auch entscheiden, in welche Hände sie kommen und was wir überhaupt von uns preisgeben. Das ist die Idealvorstellung. Das Dumme ist nur, dass wir da gar nicht immer die Wahl haben. Sobald wir eines der großen sozialen Netzwerke nutzen, willigen wir automatisch ein, dass erstmal alles Mögliche abgegriffen wird, was wir dort hinterlassen, bewusst oder unbewusst. Die Unternehmen, vor allem die in den USA, hüten diese Datenschätze auch mit großem Aufwand und lassen am liebsten gar keinen da reinschauen. Auch nicht die Behörden, wenn die eine Straftat verfolgen möchten oder einfach nur eine Beschwerde wegen Hasskriminalität erforschen wollen oder der nachgehen wollen. Wozu das führt und wie damit eine Art rechtsfreier Raum entstehen kann, beschreibt unser USA-Korrespondent Markus Schuler aus dem Silicon Valley.
Von außen hat es den Anschein, als sei das Internet in den USA nur schwach reguliert. Jeder kann und darf dort sagen, was er will, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.
YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Snap. Bei all diesen Unternehmen beruht die Geschäftsidee auf Inhalten, die deren Nutzer dort posten. Die Unternehmen sind nicht verantwortlich für Inhalte, die von ihren Usern veröffentlicht werden. Natürlich müssen sie versuchen, ihre Webseite von illegalen Inhalten sauber zu halten. Aber selbst wenn es illegale Inhalte gibt, können sie nicht unbedingt haftbar gemacht werden.
Cecilia Kang ist Tech-Reporterin bei der New York Times. Dass die Internetunternehmen hier im Silicon Valley in den vergangenen 20 Jahren so wachsen konnten, liegt vor allem an Paragraph 230 des US-Telekommunikationsgesetzes.
Dies befreit im Wesentlichen alle Internetunternehmen von Inhalten, die auf ihren Websites veröffentlicht wurden und die sie nicht selbst erstellt haben. Das gibt ihnen große Immunität, die in anderen Ländern so nicht existiert.
Natürlich ist es auch in den USA verboten, zu einer Straftat aufzurufen oder andere Menschen zu denunzieren. Der rechtliche Rahmen ist aber ungleich größer als in jedem anderen demokratischen Land der Welt. Und das liegt nicht etwa an dem Telekommunikationsgesetz aus dem Jahr 1996, sondern an einem viel älteren Gesetz. Es ist 229 Jahre alt und nennt sich Erster Zusatzartikel der US-Verfassung. Dieser Artikel in der Verfassung ist so etwas wie der Heilige Gral. Keine der beiden Parteien will diesen anfassen, erklärt Cecilia Kang von der New York Times.
Der Artikel schützt die Freiheit der Rede vor jeglicher Art von Eingriff oder Zensur durch die Regierung. Deshalb ist man hier sehr vorsichtig, etwas zu ändern.
Bürger und Unternehmen schätzen die Freiheit, so gut wie alles im Internet sagen zu können, meint die Expertin. Das sei ein Stück der amerikanischen Kultur. Freiheit der Rede, Freiheit der Sprache. Wer jetzt denkt, dass die Internetunternehmen im Silicon Valley mit der derzeitigen Regelung zufrieden sind, täuscht sich. Denn sie müssen sich selbst Regeln auferlegen und diese dann auch einhalten. Das ist oft teuer und aufwendig. Vergangenes Jahr hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg einen Vorstoß gewagt und vorgeschlagen, die Redefreiheit auf den Internetplattformen einzugrenzen.
Unmittelbar nach der Veröffentlichung von Zuckerbergs Vorschlägen haben vor allem republikanische Abgeordnete sich dagegen ausgesprochen. Es könne nicht angehen, dass der Facebook-Chef die Redefreiheit beschneide, sagten sie.
Zuckerberg musste zurückrudern. Dennoch, so meinen Experten, gibt es eine gewisse Grauzone. Die USA könnten mehr tun, wenn sie sich an Paragraph 230 wagen.
That can at least prevent or slow down, for example, the spread of terrorist content.
So könnte man zumindest die Verbreitung terroristischer Inhalte, Mobbing oder Belästigung im Netz verhindern. Oder verlangsamen. Im Moment sind die Internetunternehmen auf sich allein gestellt. Jeder versucht für sich herauszufinden, wie er schwierige Inhalte moderieren kann.
Das kommt möglicherweise heraus, wenn der Staat sich komplett rausnimmt und es den Unternehmen selbst überlässt, wie die mit problematischen Inhalten umgehen. Betrifft übrigens nicht nur die USA, sondern auch uns in Europa, denn sobald bei Facebook oder Twitter was auftaucht, das auch strafrechtlich relevant sein kann, eine Drohung oder was anderes, dann ist es schwierig, an den Autor oder die Autorin heranzukommen, denn die Unternehmen geben die Daten nur sehr widerwillig raus in den meisten Fällen. Damit hat auch Dr. Christoph Hebegger von der Staatsanwaltschaft in Köln seine Erfahrungen gemacht. Er arbeitet dort in der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, kurz ZAK genannt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Jetzt ist Hate Speech ja so ein Modewort geworden, das alles und nichts bedeuten kann. Wann genau werden Sie denn tätig?
Das ist ganz richtig, was Sie da sagen. Hate Speech ist tatsächlich ein Modewort geworden. Was wir zunächst ganz abstrakt mal feststellen können, ist, dass es keinen Straftatbestand Hate Speech gibt. Das, was wir in strafrechtlicher Hinsicht unter Hate Speech verstehen, setzt sich eben aus unterschiedlichen Straftatbeständen zusammen. Das kann eine Beleidigung sein, das kann eine Bedrohung sein, das kann das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder eine Volksverhetzung sein. Und wir werden eben immer dann tätig, wenn wir den Anfangsverdacht für die Begehung einer Straftat feststellen können. Das heißt, wir schauen uns Postings an, prüfen und müssen dann eben die Entscheidung treffen, liegt hier Meinungsäußerung vor, emotionale Meinungsäußerung, drastische Meinungsäußerung, oder ist hier schon die Grenze überschritten hin zum strafrechtlich Relevanten. Und nur wenn das der Fall ist, dann leiten wir ein Ermittlungsverfahren ein. In allen übrigen Fällen lehnen wir eben die Aufnahme von Ermittlungsverfahren ab.
So, und was erleben Sie dann, wenn Sie versuchen, bei Facebook oder anderen Unternehmen an Daten heranzukommen, weil jemand zum Beispiel jemand anderen bedroht hat oder so ein Hasskommentar zu finden war, wo jemand über die Stränge schlägt?
Ja, für uns sind natürlich die Daten, die bei den Anbietern der sozialen Plattformen zu den einzelnen Nutzern hinterlegt sind, regelmäßig ein ganz wichtiger Ermittlungsansatz, mit dem wir dann uns Hoffnung machen, eben in die Lage versetzt zu werden, denjenigen zu identifizieren, der hinter dem strafrechtlich relevanten Posting steht.
Und sagt dann Facebook, ja klar, da kommt der Herr Dr. Hebecker, dem geben wir die Daten gerne?
Das würden wir uns genau wünschen, dass das genauso stattfindet. Die Praxis sieht allerdings ganz anders aus. Wir fragen regelmäßig diese Daten an und bekommen aber nur in einem Bruchteil der Fälle, in denen wir diese Daten anfragen, tatsächlich auch Daten geliefert. Das ist die eine Seite der Medaille. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Stand heute Facebook und Co. eben auch nicht verpflichtet sind, diese Daten zu liefern. Das heißt, das, was sie da tun, kann man sehen, wie man möchte. Rechtswidrig ist ein solches Aussageverhalten aber in jedem Fall nicht.
Stellen sich da eher die Behörden in den USA quer oder sind es dann wirklich die Unternehmen selbst?
Die Unternehmen tun das, was sie zulässigerweise tun dürfen. Das heißt, sie verweisen uns auf den justiziellen Rechtshilfeweg. Die großen Anbieter der sozialen Plattformen sitzen in den USA. Sie sagen also, ich kann euch die Daten nicht liefern, ihr müsst ein justizielles Rechtshilfeersuchen stellen. Das heißt, die deutschen Strafverfolgungsbehörden fragen dann bei den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden an, die erforderlichen Ermittlungsschritte in den USA vorzunehmen. Damit diese das tun können, muss aber die Tat, die wir verfolgen, eben auch in den USA strafbar sein. Ah. Und wir haben das gerade im Beitrag gehört, Freedom of Speech ist in den USA teilweise in deutlich weiterem Umfang gewährleistet, sodass dann eben diese Daten dort nicht erhoben werden können und entsprechend werden unsere gestellten justiziellen Rechtshilfeersuchen regelmäßig eben auch abschlägig beschieden.
Und
das heißt, wir bekommen keine Daten.
Und verweist dann Facebook auf den Datenschutz? Das wäre ja skurril.
Naja, völlig skurril ist das nicht, würde ich sagen.
Wäre also, zumindest interessant. Ja.
Genau, also natürlich mutet das erstmal komisch an. Man würde ja erwarten bei unbefangener Herangehensweise, dass ein deutscher Staatsanwalt eben solche Daten anfragt und die eben entsprechend auch bekommt. Und wenn er die nicht bekommt, setzt er eben seinen Auskunftsanspruch zwangsweise durch. Mhm. Das ist aber so nicht ganz richtig. Es gibt diesen Auskunftsanspruch nicht. Und das ist eben auch das, was wir uns als Strafverfolger wünschen würden. In einer idealen Welt für uns Strafverfolger sieht es genauso aus, wie Sie es eingangs beschrieben haben. Wir prüfen, liegt ein Anfangsverdacht vor? Und wenn das der Fall ist, fragen wir die Daten bei Facebook und Co. an und bekommen im Optimalfall auch immer diese Daten geliefert.
Ja, ich könnte
das wäre unsere Wunschvorstellung.
Ich könnte mir vorstellen, der Traum für Ermittler wäre, dass sie einfach Zugriff auf alle möglichen Daten hätten, um auch Straftaten zu vereiteln, schon in der Entstehung. Aber dann wären wir am Ende ja bei einem Überwachungsstaat wie in China, der seine Bürgerinnen und Bürger bei jedem Schritt verfolgt. Das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Wie könnte man diesen Widerspruch denn auflösen? Auf der einen Seite den Ermittlungsbehörden die Mittel in die Hand zu geben, aber auch unsere Daten zu schützen.
Das ist ganz genauso, wie Sie das auch beschreiben, ein durchaus kompliziertes Unterfangen. Und zwar deutlich komplizierter, als man das möglicherweise auf den ersten Blick vermuten mag. Ich glaube aber, dass wir in Deutschland durchaus in der Lage sind, sehr genau zu prüfen, wo wir einen Anfangsverdacht feststellen können und wo dieser Anfangsverdacht eben nicht vorliegt. Und wir würden uns dann eben tatsächlich wünschen, dass nach Bejahung dieses Anfangsverdachts durch die Strafverfolgungsbehörden eben auch regelmäßig diese Daten ausgeliefert werden. Die Problematik, die Sie beschreiben, dass sich das in anderen Ländern auch anders darstellen kann, die sehen wir natürlich auch. Von daher ist es eben eine Problematik, die nicht ganz einfach aufzulösen ist.
Dr. Christoph Hebecker von der Zentralstelle Cybercrime bei der Staatsanwaltschaft in Köln. Haben Sie besten Dank. Jetzt sind wir immer von dem Fall ausgegangen, dass irgendwo in der digitalen Welt etwas passiert, das eine Straftat darstellt oder wo die Behörden zumindest mal nachforschen müssen. Im echten Leben dauert es aber meistens, bis so eine Tat überhaupt auffällt. Und manchmal werden diese Daten auch erst im Nachhinein gebraucht, nach einem Terroranschlag zum Beispiel, bei dem auf einmal Leute ins Blickfeld der Ermittler geraten, die vorher keiner auf dem Schirm hatte. Da wäre es doch genial, aus Sicht der Ermittler, wenn alle Telefon- und Internetverbindungsdaten auf irgendeinem Server liegen, auf Vorrat. Das Dumme ist nur, dass wir damit alle potenziell zu Verdächtigen werden könnten, wenn alle unsere Daten einfach so vorgehalten werden, ohne konkreten Anlass. Deswegen geht das auch nicht, so hat das vor kurzem der Europäische Gerichtshof entschieden.
Die Luxemburger Richter bleiben grundsätzlich bei ihrer Rechtsprechung. Das Sammeln persönlicher Telefon- und Internetdaten ohne Anlass, ohne Unterschied, auf Vorrat ist verboten. Aber kein Grundsatz ohne Ausnahme. Wird jetzt die nationale Sicherheit eines EU-Mitgliedstaates ernsthaft bedroht, dann darf er eine Vorratsdatenspeicherung anordnen. Damit hat der EuGH seine radikal datenschützerische Rechtsprechung von vor 4 Jahren etwas aufgeweicht. 2016 hatte er die anlasslose Vorratsdatenspeicherung verboten. Zu groß sei die Gefahr, dass alle Bürgerinnen und Bürger komplett durchleuchtet würden. Viele EU-Staaten hatten sich damals beschwert, wenn sie keinen Zugriff auf Internet- und Telefondaten von Verdächtigen nehmen dürften, erschwere das die Strafverfolgung, Gefahrenabwehr und die Bekämpfung von Terror. Der Druck mancher Länder auf das höchste Gericht der EU muss stark gewesen sein. Eine Argumentation besagte, es sei allein ihre Sache, für Sicherheit in ihrem jeweiligen Land zu sorgen, inklusive aller Maßnahmen, die die Regierungen für erforderlich hielten. Dem widersprach der EU-Gerichtshof zwar, aber er gab den Sicherheitsbehörden doch einige Ermittlungswerkzeuge an die Hand. Droht etwa ernsthaft und nachweisbar ein Terroranschlag, dürfen Kontakt- und Standortdaten gespeichert und eingesehen werden. Einschränkung: nur so lange wie unbedingt erforderlich, und ein Richter muss den Grundrechtseingriff genehmigen. Auch IP-Adressen darf die Polizei von den Internetprovidern herausverlangen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs erklärt formal nur die Vorratsdatenspeicherungen in Frankreich, Belgien und Großbritannien für unvereinbar mit EU-Recht. Länder also, die besonders unter islamistischem Terror litten. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat auch die deutsche Vorratsdatenspeicherung dem EuGH zur Prüfung vorgelegt. Entschieden ist noch nichts. Aber das Urteil heute wird die Diskussion neu entfachen, ob auch die Vorratsdatenspeicherung bei uns zurückgeschnitten werden muss. Derzeit liegt sie auf Eis, weil der für die Speicherung zuständigen Bundesnetzagentur die deutsche Rechtsgrundlage, das ist das Telekommunikationsgesetz, zu dürftig erschien. Aus dem Luxemburger Urteil werden beide Seiten, Bürgerrechtler und Strafverfolger, Positives erkennen können. Aber eine umfassende, anlasslose Vorratsdatenspeicherung wird es mit diesen EuGH-Richtern nicht so schnell geben.
Soweit die Zusammenfassung von Bernd Wolf. In der Politik wird dieses Urteil schon gefeiert als großer Schritt für die Bürger und auch für die Wirtschaft. Das hilft uns aber noch nicht weiter im ganz normalen Alltag. Wenn Firmen ständig hinter unseren Benutzerprofilen her sind, unseren Kaufinteressen und sonstigen Vorlieben, dann kann das durchaus nerven. So erlebt das auch Peter Arbeitsloser. Das ist eine der Hauptfiguren im Roman Quality Land. Er wird unterstützt von seinem persönlichen digitalen Assistenten Niemand. Gerade hat Peter auch in einem Restaurant gegessen, das Niemand ausgesucht hat und mit einem Kuss auf ein Tablet bezahlt. Jetzt geht's nach Hause.
Vor der Tür wartet schon ein selbstfahrendes Auto auf ihn. Niemand hat es gerufen. Hallo Peter, sagt das Auto. Sie möchten nach Hause? Ja, sagt Peter und steigt ein. Ohne weitere Fragen nach Weg oder Adresse fährt das Auto los. Man kennt sich. Oder zumindest kennt das Auto Peter. Der Name des Autos wird Peter auf einem Display angezeigt. Es heißt Karl. Schönes Wetter, nicht wahr? Fragt Karl. Smalltalk aus, sagt Peter. Dann spiele ich jetzt zu Ihrem Vergnügen die größten Kuschelrock-Hits aller Zeiten, sagt das Auto und macht Musik an. Schon seit 23 Jahren hört Peter Kuschelrock. Sein ganzes Leben lang. Mach das bitte aus, sagt er. Nichts lieber als das, sagt das Auto. Ich muss gestehen, Ihre Mucke ist so gar nicht meine. So? Fragt Peter. Was gefällt dir denn? Ach, wenn ich alleine rumfahre, höre ich meistens Industrial, sagt das Auto. Mach mal an. Das Lied, das gleich darauf aus den Boxen dröhnt, passt sehr gut zu Peters schlechter Laune. Die Musik ist okay, sagt er nach einer Weile zu Karl. Aber könntest du bitte aufhören mitzusingen? Peter streckt sich. Das Auto ist geräumig und gemütlich. Peter leistet sich nämlich einen Mobilitätsflatrate für eine Autoklasse, die er sich eigentlich nicht leisten sollte. Das Beste an selbstfahrenden Autos, hat Peters Vater immer gesagt, ist, dass man keinen Parkplatz mehr suchen muss. Sobald man am Ziel ist, steigt man einfach aus. Das Auto fährt weiter und tut, was Autos so tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Wahrscheinlich lässt es sich irgendwo volllaufen.
Quality Land, die nicht ganz ernst gemeinte Vision von Marc-Uwe Kling von einer Welt, in der sogar Autos alles über uns wissen. Im realen Leben hängt es dann auch wieder von uns ab und von den Möglichkeiten, die uns überhaupt eingeräumt werden, wie gut oder schlecht wir unsere Daten schützen können. Wie das gelingen kann, damit beschäftigt sich Linus Neumann. Er ist IT-Sicherheitsexperte, studierter Psychologe und einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs in Berlin. Herr Neumann, wie genervt sind Sie, wenn Sie bei jeder Internetseite erstmal 10 Häkchen machen müssen, damit Sie auch alle Datenschutzeinstellungen individuell ausgewählt haben?
Also niemand kann behaupten, dass das besonders viel Spaß machen würde. Man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, dass das, wozu wir jetzt da gezwungen werden, eben einfach zu spät kommt. Ne? Wenn man von vornherein die rechtlichen Regularien so gehabt hätte, dass das, was heute im Internet gängige Praxis ist, eben nie so entstanden wäre, dann hätten wir heute auch nicht so diese Situation.
Sie meinen, wenn das früher passiert wäre, also wenn die Politik und die Behörden früher tätig geworden wären, dann hätten wir gar nicht diesen Zustand, dass jetzt ein paar große Unternehmen alles Mögliche von uns abgreifen und auch wissen?
Zumindest hätte die Hoffnung bestanden, diese riesigen Datensilos irgendwie zu verhindern und auch den alternativen Architekturen und den alternativen Konzepten eine Möglichkeit zu geben. Es wird ja jetzt hier oft so getan, als müssten wir dafür sorgen, dass, was weiß ich, das nächste Facebook gebaut werden kann und Facebook Konkurrenz hat. Das ist ja nicht der Fall. Was wir brauchen, ist, dass ein anderes System gebaut werden kann, was uns die gleichen Vorteile bietet, mit weniger Nachteilen. Es ist ja nicht so, dass jetzt das Problem wäre, dass Facebook meine Daten hat und mich damit ausleuchtet. Dann mache ich einfach nicht mit und wäre das problemlos. Problem ist, dass die irgendwann eine kritische Masse erreicht haben. Die interessiert auch nicht, ob ich persönlich jetzt Hunde mag oder nicht, sondern die interessiert, wenn, dann wie sehr ich Hunde mag im Vergleich zu anderen. Denn nur durch diese differenzielle Betrachtung der Unterschiede zwischen den Menschen kommt die Macht dieser Unternehmen zustande. Also zu wissen, interessiert der Neumann sich für Hunde und interessiert er sich für Küchen zum Beispiel überdurchschnittlich. Und dann kann man eben schauen, was sind Menschen, die die gleiche Interessen haben, wofür interessieren die sich noch? Und entsprechend kann ich dann hier bessere Empfehlungen machen. Das fanden wir irgendwie jahrelang witzig, solange das nur um Schuhwerbung oder Sonstiges ging. Aber als dann irgendwann mal jemand gedacht hat, hör mal, politische Werbung ist ja eigentlich auch nur Werbung, das kann ich ja mal mit diesen sozialen Netzwerken machen, dann war das Geschrei auf einmal groß.
Also Sie beklagen so eine Meinungsmanipulation, die da unbemerkt stattfindet, weil ich halt nur das bekomme, was mich aufgrund der Analyse dieser Unternehmen angeblich interessiert.
Ich finde, es ist noch schlimmer, nämlich eine Meinungsmanipulation, die meistbietend verkauft wird. Wenn ich hier, sagen wir mal, 27 Modelle von Menschen habe, von dem Stahlarbeiter über die Feministin, über die Hillary Clinton-Sympathisantin, über den Donald Trump-Fan, dann kann ich mir im Prinzip überlegen, wie muss ich mit jeder einzelnen dieser Personengruppen sprechen, damit die am besten das macht, was ich möchte. Hm. Und zum Beispiel einfach eine Wahlwerbung mit dem Ziel schalten, dass bestimmte Demokratinnen Hillary Clinton nicht wählen. Ja, was ein ganz interessantes Ziel ist im Wahlkampf, wenn man darüber gewinnt oder verliert, wie viele Demokratinnen zur Wahl gehen. Und genau diese Methoden werden eben den Trump- und den Brexit-Kampagnen und vielen anderen politischen Kampagnen nachgesagt.
Wenn wir das im Hinterkopf behalten, was Sie gerade geschildert haben, dann sagen ja die Autoren dieses neuen Buchs, mit denen wir auch heute gesprochen haben, das Buch mit dem Titel Machtmaschinen, dass wir das Problem folgendermaßen angehen könnten. Das Problem sei nämlich gar nicht, dass Daten gesammelt werden über uns, sondern das Problem sei vielmehr, dass diese Daten eben ein paar großen Unternehmen gehören und nicht alle darauf zugreifen können, also andere kleine Firmen zum Beispiel. Können Sie diesen Gedanken was abgewinnen, dass man diese Daten einfach freigibt, also losgelöst von den persönlichen Daten natürlich, sondern die reden immer von Sachdaten, die dann freigegeben werden?
Also ich halte das für, ohne das Buch gelesen zu haben und diese These im Detail auseinandergenommen zu haben, halte ich das für zu kurz gedacht. Wenn man jetzt sagt, es gibt Machtmaschinen und der einzige Schluss, den man daraus zieht, ist, wir brauchen mehr davon, dann stellt man ja das Konzept der Machtmaschine selber nicht mehr in Frage. Mhm. Und das ist doch eigentlich das Problem, an dem wir leiden, dass wir so große Datenmengen an zentralen Stellen zusammenhaufen, dass mit diesen Datensätzen so eine große Macht einhergeht und dass mit dieser Macht uns nichts Besseres einfällt, als die irgendwelchen profitorientierten Unternehmen in die Hand zu geben.
Aber was wäre dann Ihr Lösungsvorschlag?
Eleganter wäre doch, diese Datenmengen überhaupt gar nicht erst anfallen zu lassen. Also das Konzept eines dezentralen sozialen Netzwerks zum Beispiel, wo die Daten tatsächlich, ja, wenn ich jetzt mein Profil habe und das mit Ihnen teilen möchte, diese Daten bei mir sind und bei Ihnen. Es gibt ja überhaupt gar keinen Anlass, dass es dazwischen noch einen kommerziellen Betreiber geben muss, der alle unsere Nachrichten analysiert, guckt, wofür wir uns interessieren und uns dabei Werbung einspielt. Ja, also für einen relativ überschaubaren Betrag von wenigen Euro könnte ich das alles werbefrei und komplett Privatsphäre gezielt haben, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben, mit irgendjemandem Daten zu teilen, der die nicht haben sollte. Das ist auch das fürchterliche Problem, dass Menschen eben Datenschutz und Privatsphäre nicht so wirklich verstehen. Denn alle Daten, die ich irgendwie als privat auf Facebook markiere, hat dieses Unternehmen ja trotzdem.
Aber und das geht mir so ein bisschen zu sehr holzschnittartig voran, was Sie gerade sagen. Also das würde ja heißen, wenn ich meine Daten schützen will, dann gebe ich am besten so wenig wie möglich von mir preis und nehme an, so wenig wie möglich sozialen Netzwerken teil. Das ist doch aber nicht realistisch in unserer heutigen Welt. Da schließe ich mich ja von allem aus.
Das ist nicht das, was ich sage. Mhm. Sie können Ihre Daten teilen, mit wem Sie wollen. Aber dann teilen Sie die doch am besten nur mit denen Sie das wollen. Mhm. Also ich habe über das, was Facebook Ihnen an Möglichkeiten und Dienstleistungen bietet, funktioniert genauso in einer verteilten Architektur, wo Sie keine zentrale Instanz haben, die alle Daten hat. Das heißt, dieser eine Freundeskreis teilt seine Daten miteinander, dieser eine Freundeskreis teilt seine Daten miteinander. Wenn man eine neue Person kennenlernt, schickt man denen die Daten, gibt denen den Zugriff. Aber die Daten selber sind an viele Orte im Internet verteilt. Wer möchte, kann das der gesamten Welt verfügbar machen. Aber der Aspekt, der vermieden werden muss oder vermieden werden sollte im Interesse der Demokratie, ist, dass alle Daten auf einem Haufen liegen.
Den Titel der Sendung haben wir unter anderem genannt, wem gehören unsere Daten? Diese Frage haben wir gestellt. Wem sollten sie denn gehören, Ihrer Meinung nach?
Ich meine, die Frage ist doch relativ klar, dass diese Daten uns gehören. Ja? Also wenn ich ein Essen zubereite oder in ein Restaurant gehe und davon ein Foto mache, dann sind das meine Daten. Es sei denn, ich lasse mir irgendwie von Instagram einreden, dass das jetzt auf einmal deren Bild wäre und sie damit umgehen dürften, wie sie wollten. Das ist genau das zu beklagende Phänomen, dass wir inzwischen uns da schon dran gewöhnt haben, irgendwelche Datenzulieferanten für Milliardenkonzerne zu sein, die uns als Dankeschön dafür mit unseren Freunden chatten lassen. Das ist echt ein schlechter Deal.
Linus Neumann vom Chaos Computer Club in Berlin. Haben Sie besten Dank. Privat war gestern. Wem gehören unsere Daten? Das war der Tag in HR2 Kultur. Folgende Daten habe ich jetzt noch für Sie, übrigens frei verwendbar, wo immer Sie mögen. Sie finden uns auf hr2.de zum Nachhören als Podcast und Sie können uns bei Twitter folgen, dann verpassen Sie auch keine Ausgabe. Da sind wir der Tag in einem Wort. Mein Name ist Dirk Wagner.